Guten Morgen miteinander. Ich freue mich auch, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Ja, es ist ja ein Geschenk, dass wir wieder hier sein dürfen. Weil die vergangenen Wochen, und es sind jetzt fast 3 Monate, haben ja schon geprägt. Ich weiß nicht, ob jemand da ist, der nicht geprägt worden ist von diesen Wochen. Die Wochen haben verändert. Sie haben neue Perspektiven geschaffen. Perspektiven, von denen viele nicht einmal im Traum daran gedacht haben, dass es könnte werden. Länder, ganze Völker sind wie in Knie gezwungen worden. Und das noch nicht einmal von selbstherrlichen und selbsternannten Herrschern, Diktatoren rund um die Welt und andere Despoten. Vieles hat sich verschoben. Wichtiges ist mit einmal nebensächlich geworden. Anders ist dafür in den Vordergrund gerückt. Werte in unserer Gesellschaft haben sich auch verändert. Ist es vor dieser Zeit in vielen Unternehmungen und Betriebe um Gewinnmaximierung gegangen, um Vollbeschäftigung, um steigende Touristenzahlen, um steigende Ziele aller Orte und um Pünktlichkeit im ÖV. Alles an sich gute, sehr gute Werte. Und doch sind einige davon drastisch verändert worden. Plötzlich schätzt man zwischenmenschliche Beziehungen ganz anders ein als vorher. Die haben nämlich mächtig gelitten. Also ich muss jetzt auch von meiner Frau und von mir reden. Unsere Beziehungen zu dieser Gemeinde und zu anderen Menschen, wo man hat müssen auf Abstand gehen, die Beziehungen haben gelitten. Und man merkt dann, wie wertvoll es ist, wenn man Beziehungen hat und einfach aufeinander zugehen kann und einfach mal jemanden in den Arm nehmen kann. Alles verboten. Und auf einmal sind da ganz viele kurze Videos, ein Haufen SMS und Menge Chatnachrichten auf dem Handy. Alle, wenn sie ermutigen, Freude machen, daran erinnern, du bist denn nicht ganz allein. Ich denke an dich. Das lässt zusammenrücken, wenigstens innerlich. Man lernt in solchen Zeiten wieder ganz neu, was Freundschaft und lebendige Beziehung bedeutet. Weil man einander ganz einfach vermisst. Man lernt wieder neu die Stimme am Telefon oder das Gesicht auf dem Bildschirm neu schätzen. Wertschätzung eben. Da haben wir es. Wertschätzung ist ein Begriff, wo wir heute Morgen auch ein bisschen nachgehen wollen. Wertschätzung, das ist eigentlich ja eine Einschätzung von Werten, von bestehenden Werten. Das kann man auch bildlich darstellen. Brauchst einmal die Hei, brauchst ein Papier und einen Bleistift. Und dann machen wir eine Skala. Machen wir mal eine Skala. Du kannst es auch zu Hause machen, wenn du jetzt da bist. Eine Skala 1 bis 10. Und ich gebe dir einfach mal 4 rausgegriffene Begriffe, die du dann kannst einschätzen. Was bedeutet dir deine Arbeitsstelle heute? Immer noch dasselbe wie vor 8 Wochen. Was bedeutet dir deine Gesundheit? Heute? Und was ist sie dir wert gewesen vor dieser Corona-Zeit? Was sind dir deine Beziehungen heute wert? Schätzt du sie anders ein? Und natürlich auch Familie. Was ist wirklich wertvoll? Voller Wert. So, dass du dafür vieles oder sogar alles würdest geben. Einmal ganz abgesehen vom Glauben. Das kommt noch dazu. Da habe ich bewusst ausklammert. Vielleicht sind die Sachen jetzt ganz anders wertvoll als noch vorher. Woran, habe ich mich gefragt, woran misst sich denn eigentlich der Wert? Etwa weil etwas unersetzbar ist, ein altes Stück, weil es ein Unikat ist, weil es ein Erbstück ist. Was ist dir wertvoll? Voller Wert. Wir sind in dem Zusammenhang zwei sehr wohl bekannte Texte durch den Kopf gegangen. Begebenheiten aus dem Alltag, die uns den Begriff von der Wertschätzung ein bisschen näher bringen können. Ich lese zwei Gleichnisse aus dem Evangelium Lukas, Kapitel 15. Jesus erzählte ihnen, den Pharisäern und Schriftgelehrten, folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Jesus sagt, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarn zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Jesus sagt, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Ein paar Gedanken möchte ich mit dir teilen. Ein erster. Es geht in diesen beiden Geschichten um zwei verlorene Objekte. Ein Tier und eine Münze. Oder auch ein Leben und eine Sache. Man könnte beides gegeneinander ausspielen. Ja, was ist schon eine Münze wert gegenüber einem Schaf? Immerhin liefert mir das Schaf Wolle, Milch und Fleisch. Und belebt mein Leben. Aber genau das tut ja Jesus nicht. Das eine gegen das andere ausspielen. Für ihn sind beide verlorenen Objekte gleichwertig. Und dennoch gibt es einen Unterschied. Während einem eine kleine Münze einfach so aus der Hand rutschen kann oder durch ein Loch im Portemonnaie, was ja nicht zu empfehlen wäre, ohne dass man es merkt, liegen doch Dinge bei einem Schaf ziemlich anders. Entweder ist das Schaf auf der Weide einfach stehen geblieben, während die Herde weitergegangen ist, und hat sich, oder es hat sich beim Fressen bewusst von dieser Herde wegbewegt. Es ist vielleicht unter einem Hag durchgeschlafen, weil der Nachbar eben die bessere Kräutchen hatte. Das ist ja immer so. Neben dem Hag hat es die bessere Kräutchen. Ist doch auch bei uns so. Wie war? Auf jeden Fall, der Mann hat das Schaf zuerst einmal gar nicht vermisst, bis er am Abend die Herde gezählt hat. Und kommt nicht über 99 raus. 100 sollten sein. Neben dem Hag ist die Wiese grüner. Bleiben wir noch ein bisschen dabei. Weil das betrifft auch uns. Das endet am Haag. Auch wir kennen die grüne Grenze. Auch uns lockt manchmal saftige Gras endet am Haag. Und das ist kein Stachel dort. Kein elektrischer Zaun, der uns warnet oder abheben tut. Was dort außerhalb vom bewilligten Radius lockt, das leuchtet doch manchmal so stark, dass man bereit ist, alle Sicherheiten loszulassen. Nur um die Verlockung zu gewinnen. Nein, was einem nicht gehört, aber was man unbedingt möchte haben. Nicht ganz die Worte sagen, weil es ihm weiterhelfen kann. Alles geben, damit das Ziel erreicht wird, auch wenn es ein bisschen illegal ist. Eine Person begehren, auch wenn es ja nur mit den Augen ist. Ein Gegenstand, ein Auto oder gar ein Haus vor Augen haben, so lange, bis Gedanken einfach fixiert sind. Nichts mehr anders, nur noch das muss ich haben. Oder auch die eigene Gesundheit. Über alles wird sie gestellt. Und Tag und Nacht denkt man darüber nach, welche Salbe, welche Pille, welche Spezialist und welches Pülferli auch noch könnte helfen. Ein paar von diesen Sachen habe ich gar nicht lange suchen müssen. Wir finden sie in den 10 Geboten, wo uns Gott gegeben hat. Da ist das alles drin, du sollst nicht begehren. Das ist doch die grüne Wiese endet am Haag. Stellt sich dort die Frage, wer hat da wen verloren? Der Hirt das Schaf oder das Schaf der Hirt? Nicht von ungefähr braucht Jesus ausgerechnet das Schaf als Vergleich. Man redet dem manchmal vom eigenwilligen Schaf. Und das kennt ja in der Regel nur eins. Wie es einmal ein Sportler gesagt hat, gering nachher aus Eckle. Und dann läuft es unter dem Haag durch in die grüne, verlockende Wiese. Und damit stellt uns Jesus auch vor die persönliche Frage nach dem Davonlaufen und nach einer Werteverschiebung. Der Wert, den ich innerhalb vom Zaun hatte, ist ja gut und recht, aber. Und dann läuft es nach dem Sprichwort, hier bin ich sowieso, schön ist es anderswo. Eben, endet am Haag. Und das Davongehen, das kommt nicht auf einen Klapp. Das kommt meistens schleichend. Einfach mal noch ein bisschen die Gedanken, noch ein bisschen näher ran, noch ein bisschen schauen. Geht immer weiter. Und der Zaun verliert seine Bedeutung. Entweder hat der Hirt nicht aufgepasst oder er hat den Verlust vorerst hergenommen, aber zur Arbeit hat er es nicht gemerkt. Oder aber das Schaf hat sich Freiheit genommen. Wert verschieben ist immer freiwillig. Du kannst deine Wertetabellen vergrössern, verkleinern, schaut da niemand rein, schwätzt da niemand rein. Vielleicht ist das Schaf ungeachtet vom Haag einfach der Nase nachgegangen und hat dabei auch seinen Herdentrieb ausgeschaltet. Eine dritte Möglichkeit gibt es ja eigentlich nicht. Aber die eine Frage muss beantwortet sein, wenn in deinem Leben der Begriff verloren vorkommt, dann frag du dich, wer hat da wen verloren? Habe ich Gott verloren, Jesus verloren oder hat er mich verloren? Und dann kommst du dann gleich mal auf eine Antwort, die stimmt. Immerhin geht es ja im Gleichnis darum, dass Jesus ja selber der Hirt ist, wo einen Verlust zu beklagen hat. Und der Hirt aus den Augen verlieren ist fatal. Immer und für jeden. Letztlich aber geht es eben um die relevante Frage von der Wertschätzung. Welchen Wert hat für dich das Schaf im Bild, wo seinen eigenen Weg geht, für sich selber schaut, wenig nach der Herde und noch weniger nach dem Hirt fragt. Und welchen Wert hat für dich der Hirt, dem ja die Schafe gehört und wo sich am Ende aufmacht, um das Verlorene zu suchen, weil er es vermisst? Weil er gemerkt hat, da fehlt etwas in meiner Herde. Und das muss ich haben. Um alles in der Welt muss das wieder bei mir sein. Ein zweiter Gedanke. Wir haben, wo wir einmal ein paar Wochen in England waren, haben wir einige Mal festgestellt, wenn man so zum Laden rauskommt, kommen andere Leute raus. Dann haben wir ein paar Mal festgestellt, da haben Leute so Münzen, einen Cent in der Hand gehabt, haben sie so ein bisschen in der Hand gewogen und dann, die brauchen wir alle nicht. Münze, ja, was ist da schon wert, so ein Cent? Hat ja kaum eine Form. Achtlos weggeworfen, weil wertlos. Ja, mit dem Cent kann ich nichts kaufen. Nicht einmal in England. Wertlos, so ist es uns vorgekommen bei den Leuten, die aus dem Laden gekommen sind. Und das hat die Frau im Gleichnis sicher nicht gemacht. Einfach so vorgespickt. Weil sie ist offensichtlich darauf angewiesen, die Münze bedeutet ihr einen Teil vom Leben. Bedeutet Essen, Kleidung, Leben. Sie hat den Wert von dieser Münze gekannt und Jesus erzählt, dass die Frau kompromisslos nach dem einen Stück gesucht hat. Sogar der Inhalt vom Geldbeutel hat sie liegen lassen und da drin sind ja auch noch andere Münzen. Vielleicht sind es so wenige, eben in dem Geldbeutel inne, dass es ihr auf das eine verlorene Stück wahnsinnig drauf ankommt. Das muss ich haben. Das gehört zu mir. Darum hat sie nicht nur ihren Haushalt auf den Kopf gestellt, sondern auch die Werte von ihrem Reichtum. Die verlorene Münze hat ihr etwas bedeutet, das ist ihr etwas wert. Nämlich, es ist ihr so viel wert, dass sie alles andere stehen lässt. Wertschätzung eben, wenn man einem unscheinbaren und einem einzelnen Stück mehr Wert zumisst als einem grossen Haufen. Und das sagt ja Jesus in guter Gesellschaft von Schriftgelehrten und Pharisäern. Der Einzelne ist mir so viel wert, viel mehr als der grosse Haufen von diesen frommen Pharisäern. Wertschätzung ist, wenn nach dem einen gesucht wird, wo verloren ist. Weil weder das Schaf noch die Münze von sich aus zurückkommen, ist das für Jesus Anlass genug, die beiden Gleichnisse ins Leben überzunehmen. Es geht um wesentlich mehr, als nur darum zu sagen, pass doch auf, dass du nichts verlierst. Es geht Jesus nicht darum, dass der Mensch wesentlich in seinem Leben verliert, sondern darum, dass der Mensch an sich dem verlorenen Gut gleiche tut. Gleichung vom Gleichnis heisst eben, du bist das verlorene Schaf, weil du davon gelaufen bist. Du hast dich vom Hirt wegbewegt und hast ihm den Rücken gezeigt. Du hast dir die Augen verdrehen lassen. Soll ja heute noch vorkommen. Vom vermeintlichen grüneren Gras in dem Hag hast du dich verlocken lassen. Und das scheint mir eine aktive Form von verloren Gott zu sein. Menschen bewegen sich ganz bewusst von Gott weg, brauchen ihn nicht und ersetzen ihn durch eigene Götter, die ihnen mehr versprechen, als sie schlussendlich halten können. Ja, es gibt sie bis heute. Die Leute, die sich bewusst von Gott lossagen. So geschah beim Volk Israel, wo sie den lebendigen Gott kurzerhand durch ein goldiges Kalb ersetzt haben. Das geschieht aktiv, das geschieht bewusst, das hat man wollen. Das passiert nicht einfach so, zufällig. Dann gibt es aber neben der aktiven Form von verloren gehen auch eine passive Form. Eben, Münze ist ja nicht aus eigenem Interesse abgehauen. Sie ist auch nicht weggeworfen worden. So wie sie aus dem Geldbüttel gefallen ist, hat sie nichts dazu beigetragen. Im übertreiten Sinn bedeutet das, es betrifft den allergrössten Teil der Menschheit und entspricht der Feststellung aus dem Psalm 14. Sie sind allesamt abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tue. Auch nicht einer. Und im Gegenzug sagt Jesus, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, was nicht zu ihm gehört und er doch gern möchte haben. Jesus lüftet das Geheimnis um die beiden Gleichnisse, indem er sie mit dem Reich Gottes in Zusammenhang bringt. Genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Und dazu, freut euch mit mir. Ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Wie glücklich muss der Hirte sein? Wie glücklich muss die Frau sein, wo sie gemerkt haben, es ist wieder da, es ist wieder gut. Beide Gleichnisse enden mit dem gleichen Wortlaut und machen darum keinen Unterschied, ob einer von sich aus unter dem Haken durchgekrochen ist oder einfach verloren gegangen ist, weil er nicht nach dem rechtmäßigen Besitzer gefragt hat. Man muss zum Schluss kommen, verloren ist verloren. Es kommt nicht darauf an, ob einer mit wehenden Fahnen untergeht oder fatalistisch als Nirvana glaubt. Verloren bedeutet forever, immer. Zeitlich unbegrenzt, ohne Ende. Und genau das verhindert Jesus mit seinem Wort von der Freude. Denn er ist es, der sich ja aufgemacht hat. Er ist es, der den Verlust festgestellt hat. Er ist bereit, die ganzen frommen 99 Pharisäer und Schriftgelehrten stehen zu lassen, um sich auf die Suche nach dem Einzelnen zu machen. Dich muss ich haben. Dich suche ich. Dich will ich haben. Wie ist er aus der Menschenmenge rausgelaufen und ist unter einem Baum stehen geblieben und hat gesagt, Zachäus, du, dich muss ich haben. Du bist ein Kandidat für mein Reich. Komm. Alle anderen haben wahrscheinlich Stielaugen gemacht. Aber der eine hat er gemeint. Und damit wendet er sich zu den Menschen um ihn herum, wo ihm ja an den Lippen hängen und Evangelium wollen hören. Und wie sie es hören, dass er die Freude über ein einzelnes Schaf und an sich belanglose Münze derart führen hebt, das ist Evangelium in Reinkultur. Dazu hat er sich aufgemacht. Er ist der gute Hirte. Und sein Wort trifft Menschen und wendet sich an ihr Herz. Und das macht Mut für den Einzelnen. Weil der Hirte im Gleichnis und die eine Frau suchen genau das Einzelne, was noch fehlt. Vielleicht sucht der Hirte bei dir auch das eine, was noch fehlt. Das eine Problem, das du noch mit dir schleibst, wo nicht ihm gehört, wo Ende dem Haken ist. Wer weiß, wann er sucht? Du weißt es. Das Einzelne, wo der Hirte und die Frau findet, das macht das Bild, das macht das Puzzle fertig. Was muss im Himmel erfreut herrschen, wenn sich ein Mensch dem Himmel zuwendet? Noch ein Drittes. Wir können dazu beitragen, dass das Puzzle fertig wird, wenn wir Menschen um uns herum von dem guten Hirte und vom verlorenen Teil in ihrem Leben sagen. Vor allem, wenn wir ihnen sagen, du, es ist einer auf der Suche Wir müssen ihm es ja nicht gerade so plump sagen. Wir können ihm es auch leben, dass er anfängt zu fragen. Gott ist auf der Suche nach diesen Menschen. Sie sind sehr begehrt. Ihnen macht er klar, dass sie sich auf einem Terrain bewegen, wo außerhalb von seiner Weit ist. Und das kann sich ändern nach der Apostelgeschichte. Wenn es dort heisst, es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Nicht vielleicht oder unter Umständen, mal abwägen, sondern der soll gerettet werden. Kommt dazu, sobald er sie gefunden hat und umgekehrt sie ihn gefunden haben, ist immer Gegenbewegung, markiert sie den Hirt. Zwar nicht mit einer Ohrmarke, wie es der Bauer bei der Schaf macht, sondern vielmehr mit dem Gehör selber. Wenn Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Also da ist ein Verhältnis entstanden. Ist doch wunderbar, oder? Wertschätzung soll das Thema sein. Ich glaube, deutlicher kann man es fast nicht aufzeigen, wie im Bild von diesen zwei Gleichnissen. So wie es der Johannes sagt, ist im dritten Kapitel Evangelium, Gott hat der Welt seine Liebe, seine Wertschätzung dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist Wertschätzung. Amen.